herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glaube macht Politik. Heute geht es um das Thema Populismus. Ein Wort, das immer wieder fällt, etwa bei den Wahlerfolgen politisch rechter oder rechtspopulistischer Parteien oder wenn es darum geht, wie das politische Klima sich gerade entwickelt. Populismus ist in aller Munde, aber was ist Populismus eigentlich? Und was ist er nicht? Gehört er zu einer bestimmten politischen Richtung? Und muss man manchmal nicht vielleicht auch selber ein bisschen populistisch sein? Darüber spreche ich heute mit einer Expertin, die sich wie keine zweite mit diesem Thema auskennt. Paula Diehl ist Professorin für politische Theorie, Ideengeschichte und politische Kultur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und sie ist Direktorin des Internationalen Netzwerks für Populismusforschung an der CAU. Seit 2011 forscht sie zum Thema Populismus und da hatte sie in den vergangenen 13 Jahren ja auch einiges Anschauungsmaterial. Heute ist sie im Podcast da und wir werden darüber sprechen. Sie ist uns zugeschaltet per Telefon. Herzlich willkommen, Frau Diehl.
Ja, guten Tag.
Frau Diehl, was ist denn eigentlich Populismus? Ist das leicht zu erklären?
In gewisser Weise ja. Es ist leicht zu erklären, weil Populismus eine gewisse Art ist, Politik zu machen. Und hat einige ideologische Kernpunkte, die aber nicht so richtig orientierungsführend sind. Also die ideologische Kernpunkte würde man sagen, der Populismus ist volkssouveränitätszentriert. Was bedeutet das? Man glaubt, dass die Demokratie wichtig ist und dass dazu gehört, dass das Volk souverän, also die Macht hat. Diese Eigenschaft des Populismus, also dieses Element, ist sehr gut verortbar innerhalb der Demokratie und steht auch dafür. Das zweite aber ist ein bisschen anders. Populismus teilt die Gesellschaft zwischen Elite und Volk. Und damit gibt es auch zwei Machtpositionen. Aber Populismus macht was mehr. Nicht nur die Eliten haben die Macht und das Volk hat es nicht, was wiederum ein Widerspruch zu der Volkssouveränität ist. Sondern die Elite hat ihre Mission verraten, nämlich sie hat versprochen, das Volk zu vertreten, weil wir immer noch in einer Demokratie sind. Und für den Populismus, also wenn man mit Populismus arbeitet, hat diese Elite diesen Vertretungsanspruch nicht erfüllt und hat das Volk verraten und hat die Macht benutzt, nur um sich selbst zu begünstigen. Darauf folgt, dass Populismus sehr stark gegen alles ist, was zwischen dem Willen des Volkes und die Aussagen des Volkes oder die Durchsetzung dieses Willens steht. Das bedeutet, die politischen Institutionen, wie etablierten Parteien, wie der Staatsapparat, sind für den Populismus immer suspekt, weil man die Unfähigkeit zuspricht, den Willen des Volkes wiederzugeben. Das Gleiche gilt auch für die etablierten Medien, die für den Populismus dann als diejenigen dastehen, die den Volkswillen und die Volksmeinung verzehren.
Da muss man eigentlich sagen, das kann man doch verstehen. Also wenn das Volk tatsächlich was anderes will als die gewählten Volksvertreter, dann ist das doch ein Problem. Oder ist die Frage, wer ist hier eigentlich das Volk?
Ja, genau. Das ist immer, Populismus ist deswegen nicht immer schlecht, weil der Populismus kann eine Funktion erfüllen, nämlich nach mehr Demokratie zu verlangen. Dass solange die weitere Ideologien, also Versatzstücke von Ideologien, die damit kombiniert werden, noch im Rahmen der Demokratie funktionieren, dann kann es ein gutes Instrument sein, soweit es nicht zu viel ist. Also damit zusammenhängt die Tatsache, dass der Populismus sehr stark polarisiert und die Diskurse zu sehr vereinfachen, so dass man dann den Eindruck bekommt, dass es ganz einfach, dass die Probleme sind einfach zu lösen und wir werden das auch so tun, müssen wir nicht so viel diskutieren. Und da ist schon mal ein Vorteil und ein Nachteil für die Demokratie. Als Vorteil liegt darin, dass man sehr schnell Menschen mobilisieren kann, dass sie merken, sie sind eigentlich politisch wichtig als Bürgerinnen und deswegen können sie sich engagieren. Aber auf der anderen Seite hat der Populismus diese spalterische Art. Also die Probleme werden immer schwarz-weiß dargestellt. Es gibt keine graue Zone, worüber man reden müsste. Die Komplexität geht weg und dadurch taugt der Populismus, wenn es zu viel davon ist, eher nicht dazu, eine gemeinsame Lösung zu finden.
Populismus, das kommt ja von dem lateinischen Wort populus, das heißt auf Latein einfach nur Volk. Und Demokratie heißt auf Deutsch Herrschaft des Volkes. Jetzt mal, um das mal so sprachlich zu analysieren, diese Wörter, die auf Ismus oder diese Ismen, die auf Ismus enden, die deuten ja oft so ein bisschen an, die sind so ein bisschen drüber, so, ne? Also es heißt ja auch nicht Demokratismus oder sowas, sondern Demokratie. Und Populismus würde dann quasi eine Überbetonung des Volkes im Gegensatz zu einer herrschenden Kaste oder so bedeuten. Ist das richtig so?
Ich würde sagen, an dem Punkt ist der Populismus sehr mit der Demokratie kompatibel, weil man sagen kann, Populismus verlangt, dass die Demokratie wieder hergestellt wird. Allerdings, was man bei Populismus nie weiß, ist, wer gehört zum Volk? Das ist unterdeterminiert und deswegen spricht man in der Forschung von einer dünnen Ideologie. Also eine starke Ideologie ist die Ideologie, die zeigt, wo es lang geht, die Probleme, eine Art, man spricht von der Metapher, eine Landkarte, wo man navigieren kann. Und das reicht im Populismus nicht aus. Also dass nur das Volk gegen die Elite und das Volk soll souverän werden und die Recht sprechen, reicht nicht aus. Das bedeutet wiederum, dass wir mit vielen unterschiedlichen Populismen zu tun haben, weil sie unterschiedliche Ideologien nehmen, die dann das Volk definieren. Das bedeutet, wenn Sie einen Linkspopulismus haben, haben Sie die Definition des Volkes als diejenige, die exkludiert sind aus dem kapitalistischen System. Das sind diejenigen, die benachteiligt werden ökonomisch und sozial und die gehören wiederum zum Volk. Die waren draußen, sollen jetzt mit reingeholt werden. Bei Rechtspopulismus haben wir ein Ideologema, der das die Definition des Volkes darstellt, aus der extremen Rechten. Ganz, ganz bedeutend ist hier, das zu sagen, dass dieses Ideologem ist nicht aus konservativem rechten Ideologienspektrum, sondern aus der extremen Rechten. Und da wird das Volk als homogen betrachtet und als etwas betrachtet, was sich nicht mischen soll, weil jede fremde Komponente dieses Volk zerstören könnte. Man hat in der Vergangenheit bei den faschistischen Bewegungen, vor allem bei dem Nationalsozialismus, das Wort Volkskörper dafür benutzt. Das heißt, das sind etwas, was organisch gesehen wird, das sich nicht ändern soll und das sich vor allem verteidigen soll gegenüber Invasorinnen. Und dieses Element ist im Rechtspopulismus vertreten. Daher würde man sagen, Rechtspopulismus ist eine besondere Variante des Populismus, bei der die Ambivalenzen des Populismus nicht mehr so funktionieren können, weil man im Zentrum einen antidemokratischen Kern ist, nämlich die Idee des Volkes als exklusiv, als etablierenden auf der Basis von Hierarchie zwischen Menschen. Und das steht im Gegensatz zu dem Versprechen der Demokratie, Menschenrechte, also universale Rechte für alle Menschen zu garantieren und Gleichheit zwischen den Menschen innerhalb eines politischen Verbunds zu garantieren.
Und Sie haben mal über Populismus gesagt, weil Sie jetzt ja auch sehr kritisch über Populismus gesprochen haben, aber auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass es eben auch, dass Populismus auch, naja, ich sag mal, positive Elemente haben kann. Sie haben mal gesagt, Populismus ist ein bisschen wie das Salz in der Suppe. Wenn Sie gar kein Salz haben, haben Sie keine Mobilisierung und Politisierung, aber nicht zu viel, sonst können Sie die Suppe nicht mehr essen. Also das würde so ein bisschen heißen, ein bisschen Populismus ist nicht nur unschädlich, sondern bringt sogar die richtige Würze in die Debatte. Stimmt das?
Populismus ist definitiv immer in der Demokratie mit dabei, in Zeiten der Krisen mehr. Sobald die Repräsentation nicht mehr einwandfrei funktionieren, dann kommen diese Zweifel daran, ob das Volk angemessen repräsentiert wird. Und sie haben eine Stärke des Populismus. Denn Populismus erzählt eine Geschichte. Die erzählt die Geschichte des betrogenen Volkes, das jetzt mit Hilfe einer führenden Person die Macht wieder zurückerobern soll, weil diese Elite das Volk betrogen hat. Diese Geschichte kann intensiver in dem Vordergrund stehen oder ein bisschen in dem Hintergrund geraten, aber die hat eine Pointe, nämlich diese Spalte zwischen Repräsentantinnen und Repräsentierten. Die ist immer da, weil der Willen des Volkes kann nie eins zu eins durchgesetzt werden. Und man kann den Willen nicht repräsentieren lassen. Also man kann nicht jemanden an meiner Stelle entscheiden lassen. Ich muss immer damit leben, dass diese Entscheidung, selbst wenn sie gedacht wird, in meinem Sinne zu sein, nie meine ist. Und deswegen gibt es immer Platz für Populismus. Aber das heißt noch nicht, dass Populismus da eine schädliche Wirkung hat. In dem Fall von Rechtspopulismus würde ich sagen, selbst wenn es ganz wenig Rechtspopulismus gibt, ist das schon per se schädlich, weil eben die Menschenrechte und die Gleichheit nicht mehr einwandfrei in diese Vertretung des Volkes reflektiert werden kann.
Gibt es nicht, dass im linken Populismus auch, dass da schwierige Tendenzen sind? Also wenn es zum Beispiel um Enteignung geht von Reichen, wo dann immer die Frage ist, was ist jetzt, wer sind jetzt die Reichen und so? Oder würden Sie sagen, dass Rechtspopulismus ist das eigentliche Problem?
Bei dem Linkspopulismus haben wir eine teilweise, wenn es sehr stark ist, eine Inkompatibilität mit Kapitalismus. Das heißt mit Privateigentum, aber nicht auf der komplette, auf der unbedingt auf der Basis des Privateigentums, aber vor allem mit Profit und ein Problem mit Herstellung von Ungleichheiten. Das ist der Kern, die Kernideologie von dem Linkspopulismus. Wir reden hier immer über graduell. Man kann mehr rechtspopulistisch sein oder weniger rechtspopulistisch sein, mehr links und weniger links. Und diese Ungleichheiten und das kapitalistische System, ein Feindbild, das ist stark vertreten bei dem Linkspopulismus. Das ist aber per se mit der Demokratie nicht inkompatibel. Es ist aber mit Kapitalismus inkompatibel. Und wir leben in Demokratien, die sich innerhalb des Kapitalismus etabliert haben. Das heißt, auch hier haben sie einen Konflikt, wobei ich nicht sagen würde, das wäre ein demokratischer Konflikt, sondern das ist ein Konflikt mit der ökonomischen Ordnung, die wir gewählt haben, in der wir leben.
Ja. Jetzt haben wir ja eher in der Theorie über das Thema Populismus gesprochen, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in den praktischen Teil über. Ich habe so ein paar Zitate rausgesucht, teilweise sehr bekannt, teilweise nicht ganz so bekannt. Und Sie als Expertin würde ich einfach gerne mal befragen, ist das jetzt Populismus oder nicht? Okay?
Ja.
Also, ein gewisser Donald Trump hat 2016 nach seiner Amtsübergabe, also nachdem er dann Präsident geworden ist, hat er gesagt, die heutige Zeremonie hat jedoch eine ganz besondere Bedeutung, denn heute übertragen wir nicht nur die Macht von einer Regierung auf eine andere oder von einer Partei auf eine andere, sondern wir übertragen die Macht aus Washington DC und geben sie an euch, das Volk, zurück. Populismus oder nicht?
Populistisch. Populistisch. Und hier in der ganzen Rede von Trump, wenn Sie die Rede anhören, werden auch rechtspopulistische Motiven dabei zu hören sein. Aber in dieser Aussage sehe ich nur populistisch. Das hätte auch von einem linkspopulistischen Politiker sein können. Und das ist Bilderbuchpopulismus, weil es dann dieses Happy End, das diese Geschichte des betrogenen Volkes erzählt, als Erfolg dargestellt wird. Am Ende verspricht die politische Führerfigur, dass die Macht zurück zum Volk übergeben wird. Und genau das sagt er hier. Natürlich ist das nicht geschehen. Natürlich ist es auch nicht vom Weißen Haus zum Volk zurückgegeben. Nein, man hat hier einen Übergang von einer Partei zu der anderen und vor allem von einem Präsidenten zu den anderen. Aber der versteht sich hier als Megafon des Volkes, als Vox Populi sozusagen. Und insofern gibt es zwischen ihm und dem Volk keinen Unterschied. Also würde ich sagen, sehr, sehr populistisch, ja.
Dann Franz Josef Strauß, CSU-Legende und bis heute gefeiert. Er hat gesagt, wenn Willy Brandt sagt, in Bayern gingen die Uhren anders, stimmt das? Denn hier gehen sie richtig. ohne bayerischen Akzent.
Ja, also man kann hier eine gewisse Vereinfachung sein, auch mit Witz. Das könnte man sagen, das gehört zu dem Repertoire der populistischen Kommunikation. Ja, also diese sehr, sehr starke Verkürzung, sehr starke Schwarz-Weiß-Schema von richtig und falsch und nicht dazwischen, das könnte man das sehr gut dazu packen. Ja, das stimmt.
Wäre es denn nicht andersrum auch so, von dem, was Willy Brandt gesagt hat, der dann gesagt hat, die Bayern da unten, die spinnen so ein bisschen, beziehungsweise die ticken einfach, die sind einfach langsamer oder so?
Ja, der Punkt ist, bei den Kommunikationstechniken des Populismus gibt es mehrere Kriterien. Also der eine ist diese Vereinfachung, der zweite ist die Polarisierung, das dritte ist teilweise auch Diffamierung gegenüber der Eliten und man hat eine sehr starke persönliche Darstellung von Problemen. Also wenn Sie einzelne Themen nehmen, also einzelne Elemente nehmen, werden Sie das immer finden. Hier würde ich sagen, es ist genug drin, dass man als populistisch klassifizieren kann.
Dann habe ich auch mal ein Bibelzitat rausgesucht, und zwar von Jesus aus dem Lukasevangelium, Kapitel 12, Vers 1. Da hat Jesus gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei.
Ja, das ist eine sehr spannende Aussage, weil man das hier auch fast eine konspirationstheoretische Pointe hat, ne? die diese Heuchelei-Motiv in den Vordergrund stellt. Das könnte man auch als populistisch gelten. Und wie gesagt, Populismus ist immer dabei, wenn Sie dann mobilisieren wollen. Und das ist auch ein Begleiter der Demokratie.
Würde dann aber nicht dazu gehören, dass man versucht, dass Jesus dann quasi versuchen müsste, die Staatsform irgendwie an oder die herrschende Kaste abzulösen und so? Denn das wollte Jesus ja nicht. Also er hat ja quasi von der Lehre gewarnt und dass das Handeln und Tun nicht übereinstimmen, dass man sich daran kein Beispiel nehmen soll.
Ja, aber da würde ich dann den Unterschied machen zwischen Kommunikationstechniken des Populismus und Ideologie des Populismus. Also hier könnte man sagen, kommunikationstechnisch sind wir im Populismusbereich, aber nicht bei der Ideologie, vollkommen in dem Ideologiebereich des Populismus. Dafür brauchen Sie auch ein Konzept von Volkssouveränität und das hat Jesus nicht. Mhm.
Dann eine Äußerung von einer relativ neuen Partei, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Die haben auf X, früher Twitter, kommentiert, nachdem Grünen-Chefin Ricarda Lang dem CDU-Politiker Roderich Kiesewetter zur erneuten Bundestagskandidatur gratuliert hat. Also Frau Lang hatte gratuliert und das BSW kommentierte darunter, Kriegstreiber, die sich gern haben und Deutschland vereint in den Untergang treiben. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, da haben Sie mehrere Motive hier versteckt. Bei den Kriegstreiber, die sich gerne haben, es ist fast eine Konspiration.
Also Grüne und CDU, die man eigentlich nicht so zusammentut, so? Die haben sich jetzt verschworen.
Unabhängig davon, wer damit gemeint ist. Das Interessante ist, Kriegstreiber, die sich gerne haben, suggeriert, dass sie miteinander klüngeln und wir das nicht sehen. Mhm. Und das ist schon fast eine konspirative Note dabei. Und dann führen sie sogar zu dem Untergang Deutschlands. Also insofern würde ich sagen, das ist schon eine sehr populistische Aussage.
Ich bin ja ehrlich gesagt so ein bisschen verwirrt, was das BSW angeht. Und zwar in der Frage, also dass die populistisch sind, ich finde, das steht ziemlich vor Augen, aber sind die nun jetzt rechtspopulistisch oder linkspopulistisch? Denn die kommen ja...
Interessant, genau. Ja. Also BSW ist interessant, weil ich hatte vorher über den Linkspopulismus gesprochen, dass sich gegen das kapitalistische System setzt und vor allem gegen Ungleichheiten. Und das ist auch auf der Plattform der BSW, aber gleichzeitig übernimmt die BSW manche Ideologeme, die Idee des Volkes, das sich schützen soll, gegenüber denjenigen, die von außen kommen. Insofern haben sie beiden zusammen. Das ist wissenschaftlich ein interessanter Fall.
Und was wäre Ihre Antwort? Beides gleichzeitig?
Ja, das ist ja, wir haben innerhalb des Netzwerks zur Populismusforschung ein Konzept entwickelt von Populismus, genau um solche Fälle zu beschreiben. Wenn Sie sehen, dass Populismus eine Art Politik zu betreiben und bei der der ideologische Kern nicht so richtig definiert ist, sondern offen bleibt für eine zusätzliche Ideologie, die kann rechts, links oder liberal, neoliberal sein, dann haben Sie hier auch damit zu tun, dass verschiedene Formen möglich ist. Bis vor kurzem waren die Ideologien der Parteien, und zwar alle Parteien, relativ kohärent und homogen. Aber seit den 90er Jahren sehen wir eine Veränderung des ideologischen Spektrums und die Parteien und politische Formierung kombinieren Ideologien, also Teile von Ideologien aus ganz unterschiedlichen Provenienzen. Und daher haben sie immer mehr Hybride als ideologische Gerüst von einem Partei oder von einer Bewegung. Ja, und das nimmt jetzt zu. Und der Populismus kann sehr gut teilweise Ideologien kombinieren, die nicht unbedingt aus demselben Spektrum kommen. Das verbindet sie auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt von der Geschichte, von der Entwicklung dieser Ideologien zu sehen ist. Aber dadurch wird es noch mal montiert.
Ja. Und würden Sie sagen, dass Populismus in den vergangenen Jahren jetzt deutlich stärker geworden ist? Oder, also ich meine, wenn man sich so Wahlplakate aus den 80ern anschaut oder so, da kann man ja auch schon sagen, naja, da ist selbst auch in den beiden damaligen Volksparteien, CDU und SPD, war durchaus auch schon ganz schön Populismus mit dabei, ne? Aber ist es jetzt mehr geworden?
Es ist seit den 2000 mehr geworden, und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland. Also wir haben mit einem Zunahmen von Parteien und Bewegungen, die sich dem Populismus bedienen. Und seit, würde sagen, 5 bis 10 Jahren, seit 2010 ungefähr, sind die Rechts, ist der rechtsradikalen Bereich des Populismus viel, viel stärker geworden. Je nach Land, das hängt von dem Land ab. In Deutschland war es ein bisschen später. Wir sehen der Rechtspopulismus richtig nach oben kommen seit 2016. Vielleicht mit der Kontroverse um Sarrazin, aber das war auf Parteiebene noch diskret. Und in anderen Ländern früher, wie zum Beispiel in Österreich mit der FPÖ schon in Ende der 90er.
Berlusconi auch wahrscheinlich.
Berlusconi sowieso. Ich würde Berlusconi tatsächlich auch als Rechtspopulist bezeichnen, obwohl er viele neoliberale Elemente hatte in der Forza Italia und wohl gesagt, dass er damals in eine Koalition mit der Alleanza Nazionale eingegangen ist und später mit der Lega Nord, also Alleanza Nazionale eine postfaschistische Partei und Lega Nord eine rechtspopulistische Partei, die sich jetzt immer mehr radikalisiert hat Richtung rechts. Also man hat je nach Land unterschiedliche Situationen, die auch ein bisschen nacheinander kommen. Aber wir können sagen, Populismus ist seit den 2000 überall zu sehen. Das hat mit der Krise der Repräsentation zu tun. Also dass die Bevölkerung den Eindruck hat, dass deren Anliegen gar nicht mehr gesehen wird. Und dazu kommen ein paar Studien, die innerhalb der Politikwissenschaft etwas von den Kollegen Armin Schäfer, der immer wieder Befragungen macht und fragt, wie fühlen sie sich repräsentiert durch die Parteien? Und da sieht man tatsächlich, dass ein Teil der Bevölkerung dies nicht tut. Und auf diese Krise unter anderem, es gibt auch die Krise der Verteilung, wir sehen seit den 2000ern ein sehr starkes Aufgehen von der Schere zwischen Reich und Arm. Das führt auch dazu. Und dann kommen die anderen Krisen dazu und eine Krise der Parteien. Also scheint die Parteiform hat jetzt Schwierigkeiten, so zu bestehen in einer Welt, die sich ganz anders organisiert. Denken wir nur an sozialen Medien und andere Organisationsformen. Nur um das zu sagen, Populismus ist seit 2000 schon ein Phänomen, das extrem zugenommen hat. Aber ich würde sagen, man müsste auch Rechtspopulismus und zunehmend Rechtsradikalismus als salonfähig noch betrachten als weiteres Phänomen. Weil wir haben seit 10 Jahren, 5 Jahren, je nach Land, eine Zunahme von rechtsradikalen, antidemokratischen Denkweisen oder Ideen, die innerhalb der demokratischen Öffentlichkeit zirkuliert und teilweise auch von Mainstream-Parteien übernommen wurden.
Kann es nicht auch sein, dass ja, wo früher Volksparteien so bis in die Ränder rein ja auch Menschen für sich begeistern konnten oder überzeugen konnten, also doch der berühmte Ausspruch nach der rechts neben der CSU kommt nur noch die Wand, was ja auch jahrelang funktioniert hat, dass man dann vielleicht davon abgelassen hat und die Menschen sich dadurch nicht mehr repräsentiert gefühlt haben und deswegen dann eben auf populistische Sprüche dann auch ja, reingefallen sind oder sie zumindest das überzeugend fanden, dass man gesagt hat, wir werden hier gar nicht mehr gehört und wenn wir was sagen, dann, so heißt es ja dann oft, dann werden wir in die rechte Ecke gestoßen. Also liegt dieser Aufstieg des Rechtspopulismus insbesondere eher daran, dass die rechtspopulistischen Parteien gute Arbeit gemacht haben, in Anführungsstrichen gute Arbeit, oder eher an dem Versagen der mittigen Parteien?
Ich würde eher Letzteres sagen, und zwar versagen auch da daran, die Grenzen zu markieren, was nicht demokratisch ist. Also in unserem Projekt über die Normalisierung der extremen Rechten untersuchen wir unterschiedliche Länder mit 40 Kollegen weltweit. Und was wir festgestellt haben, war, es gibt einen Wettbewerb zwischen Rechtspopulistinnen und Rechtsextremisten einer Seite und den Rechtskonservativen in den normalen demokratischen Spektrum. Und die Konservativen geraten unter Druck, teilweise auch die Linksparteien, also die linksgerichtete Sozialdemokraten geraten unter Druck. Und in diesem Wettbewerb ist der Versuchung oft da, und die Mehrheit der Fälle hat es gezeigt, dass es das passiert ist, dass man nicht nur die populistische Art und Weise der Rechtspopulisten kopiert, sondern auch die Ideologie-Teile, die antidemokratisch sind, übernimmt, auch wenn es in gemilderter Form. Und ich würde sagen, das ist genau das Gegenteil, was Sie am Anfang suggeriert haben. Es ist nicht so, dass die Demenz der Bevölkerung, also die Anfragen der Bevölkerung von den rechtskonservativen Parteien nicht erfüllt wurden und deswegen suchen sie jemand anderen, der das tut, sondern das Gegenteil. Die rechtskonservativen Parteien kapitulieren gegenüber den Rechtspopulistinnen und mittlerweile nicht nur die Rechtskonservativen, sondern auch Sozialdemokratinnen. Und damit passiert Folgendes: Das, was vorher als antidemokratisch markiert wurde, wird dann salonfähig, womit sich der gesamte normativen Spektrum der Demokratie sich nach rechts verschiebt. Und dann kommen wir in eine Spirale, wer ist dann authentischer? Und da gibt es eine Falle der rechtspopulistischen Narrativen, die sagen, wir sind die wahren Konservativen. Die anderen sind das nicht.
Haben Sie denn ein Rezept dagegen, was man gegen Populismus tun kann?
Ich würde sagen, man muss sich immer wieder fragen, wie weit das gehen kann, nicht? Also das ist, glaube, dass als Bürgerinnen haben wir das Recht, nach einer Erklärung der Regierenden zu verlangen, und zwar nach einer Erklärung, die nicht emotionalisierend, überpointiert und vielleicht auch witzig erscheint, sondern eine Erklärung, die tatsächlich den Sachverhalt darstellt und dementsprechend eine Handlungsweisung. Das, glaube ich, das können Bürgerinnen und sollten Bürgerinnen auch verlangen. Das ist auf der Ebene der Bürgerin, auf der Ebene der Politik. Wie gesagt, Populismus ist per se nicht schlecht. Sie können auch darauf aufmerksam machen, wo die Probleme sind. Aber wenn sie sich das Ganze darin erschöpft und wenn sie dann von einer Aussage zu der anderen bringen und nichts in diesem Sinne arbeiten, dass sie dann darstellen, wie das Problem tatsächlich liegt und was ist ihr Lösungsansatz oder wie wäre ihr Diskussionsansatz, dann haben sie ein Problem damit. Das heißt, Politikerinnen müssen sich viel stärker zeigen als diejenigen, die dafür verantwortlich sind und nicht nur die polarisierende Position darstellen.
Populismus wird ja meistens eher so den konservativen Parteien oder insbesondere CDU, CSU vorgeworfen, mal abgesehen von der AfD, die ja insgesamt auch als populistisch gilt. Wie sieht es links der Mitte aus, bei Grünen, SPD und so weiter? FDP gehört ja auch nochmal.
Sie haben selbst in den Eingangsaussagen schon einiges rausgeholt. Da sieht man schon, dass keine Partei ist vom Populismus gefeit. Es ist aber weiterhin nicht schlimm. Schlimm ist, wenn es zu viel wird, und schlimm wird es auch, wenn es polarisierend vor allem gegen bestimmten Gruppen wird, diffamierend gegen bestimmten Gruppen und wenn man dann den Umgang innerhalb der demokratischen Öffentlichkeit verletzt.
Jetzt haben wir ja viel über die Politik gesprochen. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Medien im Aufstieg des Populismus und im Umgang damit?
Ja, toll, dass Sie das fragen. Also die Medien sind zentral, um Populismus zu verstehen. Also so von Anfang an, schon in den 30er Jahren sehen wir, dass die Medien sehr, sehr wichtig waren, und viele populistische Führerinnen waren ja Medien-Celebrities. Ich erwähne hier nur den Fall Evita Perón, die eine Radio-Celebrity war, eine Radiostar, und diese Kompatibilität mitgenommen hat und in eine Art politisches Programm umgewandelt hat.
Als argentinische Präsidentin.
Nee, die Ehefrau des argentinischen Präsidenten.
Die Ehefrau des
von Juan Domingo Perón, die aber eine starke politische Rolle hatte, weil im Grunde haben die beiden als ein Duo funktioniert. Und Evita war immer die Stimme des Volkes. Sie kam selber aus einer armen Familie und hat auch dementsprechend in diesen Elite gegen Volk sehr gut spielen können. Aber was interessant bei Evita ist, und das ist bei Donald Trump nicht anders, ist, dass die beiden Kommunikationsstilen genau passen zu den Medien deren Zeiten. Bei Evita war das Radio, teilweise auch das Kino. Bei Trump sind die sozialen Medien und Reality-Shows. Und was wir hier sehen, sind allgemeine Regeln der Aufmerksamkeitslogik der Massenmedien, die sehr stark Verkürzungen privilegieren bei der Auswahl von Nachrichten. Es muss Komplexität reduziert sein. Es muss emotional sein, ein bisschen dramatisch. Ein Narrativ muss drin sein, damit die Zuschauerinnen noch dabei bleiben oder Zuhörerinnen oder wie auch immer. Es muss eine Art Konflikt mit sich tragen, Personalisierung. Und all das sehen wir in den Kommunikationstechniken des Populismus. Das heißt, Populismus und Massenmedien, ob online oder offline, haben eine starke Kompatibilität, was dazu führt, dass diejenigen, die nicht populistisch agieren, immer im Nachteil sind, wenn sie mit den populistischen Parteien oder Personen im Wettbewerb stehen. Das erklärt sich, warum eine Art populistisches Zeitgeist beginnt, weil sobald einer in diesen Wettbewerb reingeht, wird es sehr, sehr schwer, keinen Populismus zu verwenden, um gleichzeitig die Aufmerksamkeitslogik der Massenmedien zu behalten. Und das Interessante ist, dass es unabhängig, ob rechts, links oder mittiges Populismus, immer wenn wir einen starken populistischen Akteur sehen, bekommt diese Person sehr viel Aufmerksamkeit der Massenmedien. Das ist der Fall von Donald Trump, aber das ist auch der Fall von Beppe Grillo gewesen, der Chef von der Fünf-Sterne-Partei. Chef der Leader sozusagen der Fünf-Sterne-Partei, der sich immer geweigert hat, Interviews für die etablierten Medien zu geben, war aber derjenige, der am meisten in diesen Medien erschienen ist.
Ja, und zuletzt vielleicht noch die Frage, was können Kirchen eigentlich gegen Populismus tun? Immerhin sind Kirchen immer noch eine gesellschaftlich relevante Größe. Wie können sie das vielleicht auffangen und da positiv wirken?
Ich glaube, der Trumpf von Religionen allgemein ist die Solidarität. Und wenn diese Solidarität nicht im exklusiven Sinne gesehen wird, sondern als eine Solidarität gesehen wird, die allen gehört, also oder allen zugesprochen wird, dann ist es eine sehr, sehr gute Basis, um eine demokratische Zivilität zu bekommen. Das heißt, eine Idee, dass wir miteinander umgehen, dass wir Interesse aneinander haben und auch gemeinsam Lösungen suchen. Und nicht mal Positionen markieren, die gegeneinander ausgespielt werden.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Diehl, Populismusexpertin an der Uni Kiel und Direktorin des Internationalen Netzwerks für Populismusforschung. Vielen Dank Ihnen.
Dankeschön.